Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute geht es um das Thema Stress und Stressbelastung. Herzlich willkommen auf Psychut. Also, was kennzeichnet Stress? Jeder kennt wahrscheinlich diesen Begriff und er ist schon ein bisschen ausgeweitet, dass man ihn schon fast kaum wieder hören kann. Weil dieses Wort wird so inflationär genutzt. Alles ist irgendwie Stress, alles ist stressig und so weiter. Und eigentlich weiß man schon gar nicht mehr, okay, was ist denn jetzt eigentlich Stress im eigentlichen Sinne per Definition? Genau, irgendwie jetzt, wenn man das mal frei definieren würde, würde man es irgendwie als angetriebenen Zustand empfinden, in dem man sehr angespannt und aktiv ist. Jetzt wollen wir mal auf die etwas wissenschaftlichere Komponente eingehen. Stress kommt aus dem Englischen und bedeutet Druck. Also es kennzeichnet einen physiologischen, also körperlichen und psychologischen, also psychischen Zustand eines Lebewesens, bei dem externe und interne Reize, also das sind sogenannte Stressoren, die also von außen kommen können oder von innen kommen können, auf reaktionale Resonanz im Körper stoßen können. Das heißt also, dass Reize von außen, also extern, zum Beispiel Umwelteinflüsse auf den Körper einwirken können, zum Beispiel Hitze. Hitze erzeugt im Körper Stress und ist ein externer Faktor, weil dieser Faktor von außen auf den Körper wirkt. Andererseits können auch Reize von innen kommen, also interne Reize bzw. Stressoren können den Körper genauso in eine Stresssituation bringen wie ein externer Reiz. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr jetzt vor einer Situation steht, vor der ihr Angst habt. Ich habe jetzt gerade überlegt, was man nehmen könnte, zum Beispiel ein Blind Date zum Beispiel. Da ist jeder aufgeregt und ist ein bisschen angespannt und das erzeugt natürlich trotzdem Stress, weil man bestimmte Hormone ausschüttet, die eben auch bei einer extern aktivierten Stressreaktion ausgeschüttet werden. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber im Groben wird immer wieder die gleiche Stresssituation sozusagen angeregt. Jetzt einmal ein Stichwort nochmal hier zu nennen, ist zum Beispiel der Sympathikus oder der Parasympathikus, die eben dafür sorgen, dass wir Entspannung oder Anspannung haben. Genau, also die Reaktionen eines Lebewesens dienen also der Überwindung besonderer Anforderungen. Denn wenn wir Stress empfinden, steht ja irgendwas bevor. Also das ist eine Herausforderung. Und diese Herausforderung ist insofern zu bewältigen, als dass Lebewesen immer bemüht sind, irgendetwas zu schaffen oder etwas hinter sich zu bringen, etwas zu erledigen und so weiter. Und deswegen dient die Stressreaktion, die ausgelöst ist im Körper, eben dieser Überwindung der besonderen Anforderungen, sei es eben extern, dass man die Hitze sozusagen aushält, dass man schwitzt, damit der Körper sich runtertemperiert und es zu einem Wärmeausgleich kommt. Oder eben, dass man die internen Stressoren überwindet, dass man zum Beispiel die innere Anspannung vor eben dem genannten Date reduzieren kann, indem man sich beruhigt oder was auch immer, dass man diese Anspannung und die damit vorhandene schon fast Blockade überwinden kann. Darum geht es beim Stress bzw. der Stressreaktion. An dieser Stelle wird hier jetzt noch kurz auf das Stressmodell von Lazarus eingegangen und hingewiesen, weil auch dieser zwischen externen und internen Stressreizen teilweise unterscheidet, sodass ein Reiz eben durch einen externen Stressor einen Impuls sozusagen an den Organismus herantritt und herangibt, heranstößt. Oder eben, dass ein Reiz eine interne Reaktion im Organismus auslöst, die dann wieder den Organismus selbst sozusagen in eine Stressreaktion bringt und auch hier Stress auslöst. Also was damit deutlich wird, ist, dass es zwei Bahnen gibt zum Stress. Einmal durch externe Faktoren und einmal durch interne Faktoren. Die führen alle beide zu einer Stressreaktion. Genau, um weiter auf das Stressmodell einzugehen, dann bitte einmal nachschauen unter Stressmodell von Lazarus. Da findet man das eigentlich sehr gut. Unter Google zum Beispiel kommen da eigentlich sehr gute Quellen raus. Diese Kürze des Podcastes würde das jetzt nicht umfassen. Ich kann da aber gerne nochmal eine separate Folge zu machen, falls da Bedarf besteht oder ich das jetzt sinnvoll erachte. Nun kommen wir einmal dazu, wie Stress überhaupt entstehen kann, also was Stress auslösen kann. Hier möchte ich mich einmal an das Stress- und Coping-Inventar von Lars Sato aus dem Jahre 2012 orientieren. Er unterscheidet Stress einmal durch Unsicherheit, also Unsicherheit in Bezug auf wichtige Lebensbereiche, in denen Stress oder Angst eine existenzielle Gefahr oder Bedrohung der Lebensziele darstellen. Hat man also ein Lebensziel, das irgendwie bedroht wird, dann kommt es zu einer Stressreaktion oder zu einem Empfinden von Stress. Und so passiert es eben auch, dass Personen, die objektiv gar keinen so hohen Stress empfinden, aber einen subjektiv sehr hohen Stress empfinden können, weil eben für sie Lebensziele damit in Gefahr stehen oder in Gefahr geraten. Genau. Also ist ein Problem in diesem Bereich gestresst, wird er auch häufig psychische oder auch physische Symptome aufweisen. Bekannt sind hier zum Beispiel auch die somatoformen Störungen, die eine Verkörperlichung, sage ich mal, psychischer Phänomene sind und sich auch ausgelöst durch Stress manifestieren können. Da aber nochmal bitte immer pro Störung auf die Ätiologie nochmal schauen. Generell kann aber gesagt werden, dass Stress ein sehr, sehr wichtiger ätiologischer Faktor für die Ausprägung einer Störung bzw. der Überschreitung der Resilienzschwelle bzw. der vorhandenen Vulnerabilität ja, darstellt und Stress dafür sehr wichtig ist, um eine Störung immer auszubilden, beziehungsweise ist ein wichtiger Faktor darstellt. Stress kann aber auch durch Forderungen an das eigene Leben zu extremer Art Stress auslösen. Also, wenn man sich zum Beispiel überfordert und diese subjektiv empfundene Belastung sich dann äußert, dann wird es oft als, wie gesagt, hoch empfundener subjektiver Stress wahrgenommen, weil eben eine Überforderung in einem bestimmten Lebensbereich besteht. Das kann sich einmal auf berufliche Zwecke auswirken oder eben auf familiärer, privater Ebene, dass man zum Beispiel mit den Anforderungen des Partners überfordert ist oder was auch immer. Oder eben auf beruflicher Ebene, dass man von den Anforderungen der eigenen Arbeitsstelle, der Firma, der Organisation und deren Erwartungen einfach schlicht und einfach überfordert ist. Stress kann aber natürlich auch durch Verlust und tatsächlich eingetretene negative Ereignisse ausgelöst werden. Das ist so der augenscheinlichste Stressfaktor, den man sich vorstellen kann, wenn man das erstmal so an Stress denkt. Und erstmal unwissenschaftlich darüber nachdenkt, würde man ja meinen, dass Stress vor allen Dingen durch negative Ereignisse besonders ausgelöst wird. Also wenn irgendwas besonders Schlimmes passiert ist und ja, sowas in der Art. Tatsächlich kann hier gesagt werden, dass es gar nicht mal auf die objektive Schwere des tatsächlich eingetretenen Verlustes oder negativen Geschehens ankommt, sondern auf die subjektiv empfundene persönliche Regel, persönlich gescheitert zu sein. Bedeutet also, wenn man jetzt vermutet, man ist jetzt persönlich wirklich gescheitert, man hat das Gefühl, okay, das negative Ereignis ist jetzt so schwer, dass ich subjektiv mich als persönlich gescheitert empfinde, dann ist die Belastung sehr, sehr hoch. Und in diesem Fall geht auch die meiste Belastung, die stärkste und höchste Belastung von dieser Art des Stresses aus, eben von diesen drei Faktoren einmal, also Stress durch Unsicherheit, Stress durch Überforderung und einmal Stress durch Verlust und tatsächlich eingetretene negative Ereignisse. Da ist eben diese letzte Kategorie am allerstärksten. Interessanterweise spiegelt diese Kategorie aber die geringsten Stresssymptome wider. Das ist erstmal sehr komisch und klingt im ersten Moment unplausibel. Bei näherer Betrachtung ist das aber durchaus logisch, weil eben die persönliche Komponente hier sehr wichtig ist. Und vor allen Dingen kann ja auch angeführt werden, dass bei offensichtlichem Verlust oder tatsächlich negativen eingetretenen Ereignissen die meisten betroffenen Personen viel mehr externe Hilfe durch andere und soziale Unterstützung erfahren, als bei nicht so sichtbaren Stressoren wie zum Beispiel Überforderung oder eben Unsicherheit. Das sind eher stille Faktoren, die nicht so offensichtlich sind, die auch durch die Umwelt dann nicht so stark gespiegelt werden. Also was ich damit sagen will, ist, dass eben Personen, die Verlust erleiden, denken wir zum Beispiel mal daran, dass sie zum Beispiel ihren Partner verloren hätten, dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass viele Leute aus ihrem Umfeld sie versuchen würden zu unterstützen und für sie da wären. Also sie würden also viel soziale Unterstützung erlangen, was auch eine Coping-Strategie ist. Darauf werde ich in den nächsten Podcast-Folgen eingehen und auch in den Instagram-Posts. Also bitte schon schön auf Instagram schauen, falls euch das interessiert. Und genau, es geht einfach auch schneller und gibt immer so einen kurzen Input und ist nicht eine komplette Podcast-Folge, sondern gibt so einen kleinen Input immer so jeden Tag und dass man da die Coping-Strategien ganz gut verfolgen kann. Also hier wirklich beim Stress durch Verlust und tatsächlich eingetretene negative Ereignisse ist die soziale Unterstützung eine sehr, sehr wichtige Komponente und unter dem Augenmerk von Hochrisikoberufen kann sogar betrachtet werden, dass die Coping-Strategie soziale Unterstützung, wie eben genannt, dass zum Beispiel Familienmitglieder oder gute Freunde einen dann unterstützen, als beste Coping-Strategie bei eben Stress durch Verlust und tatsächlich negative eingetretene Ereignisse verzeichnet werden kann, weil damit wirklich die besten Ergebnisse bisher erzielt werden konnten und auch diese Art der Verarbeitung sehr gut sozial und gesellschaftlich akzeptiert ist. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, ist Stress eigentlich immer schlecht? Vielleicht kennt ihr das von eurem persönlichen Leben, dass ihr so einen gewissen Grundstress braucht, um ja, voranzumachen, um irgendwie die Motivation zu erhalten und um irgendwie weiterzumachen, so Biss zu haben und sich durchzukämpfen und Motivation zu haben. Und genau, das bezeichnet man als guten, in Anführungszeichen guten Stress, positiven Stress und er wird Eustress genannt. Das Ganze geht auf einen Forscher in den 1950er Jahren zurück. Er hat unterschieden zwischen Eustress und Distress. Und Distress kennzeichnet eben hier diesen negativen Stress, der sehr zermürbend wirkt und eben auch negativ sich auf die Gesundheit des Gestressten auswirkt. Nun möchte ich kurz auf die wichtigsten Theorien in Bezug auf die Stressforschung eingehen, beziehungsweise die Ansätze, warum Menschen Stress empfinden, warum manche Leute mehr Stress empfinden als andere bei objektiv gleichen Stressoren. Und ja, als erstes ergibt sich hier einmal das Modell, dass ein Stressor, also ein Reiz, triggert. Also dieser Ansatz wird als simulationsorientierte Sicht beschrieben und dass dieser Trigger, der ausgelöst wird, einmal auf Reaktionen der Person trifft, die in deutlichem Bezug zu dessen Persönlichkeit steht. Also reizende Situationen werden hier oftmals eben operationalisiert, dass man eben angibt, der Stressor ist jetzt stark, mittel oder weniger stark. Und unterschiedliche Reaktionen von Personen auf denselben Reiz stehen halt im deutlichen Bezug zum Diathese-Stressmodell, also Stichwort hier Vulnerabilität. Der zweite Ansatz ist die reaktionsorientierte Perspektive, der geht davon aus, dass der Stress als Ergebnis von relativ allgemeinen Auslösern und Reizen oder Triggern auftritt. Der dritte ist das transaktionale Stressmodell, das einmal die Diversität, also die Unterschiedlichkeit und Differenz zwischen verschiedenen Anforderungen der Umwelt und der Ressourcen des Gestressten, also der Person, lösen Stress aus oder eben lösen keinen Stress aus. Bedeutet also, ist das Ressourcenpotenzial des Gestressten so groß, hat der also so viele positive Ressourcen, so viele Ressourcen, auf die er zurückgreifen kann, kann der Stress abgefangen werden. Das ist hier mit Diversität oder Differenz gemeint zwischen Anforderungen der Umwelt. Das ist eben dieser Stress. Hier ist jetzt mit Umwelt gemeint eben auch interne und externe Faktoren, dass ein Anforderungsziel besteht. Und man dann mit seinen eigenen persönlichen Ressourcen dagegenhalten kann. Kann man gegen diese Anforderungen dagegen halten sozusagen, dann entwickelt man keinen oder nur wenig Stress, schafft man das tatsächlich nicht, mit seinen eigenen Ressourcen den Anforderungen der Umwelt standzuhalten. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, als würde man jetzt gegen so eine Kraft drücken, sozusagen, wie ein, ja, wie ein Gegenkämpfen gegen eine Tischplatte, die man verschieben möchte. Und erreicht man das eben, kommt an diese Tischplatte ran, hat man genug Ressourcen, den Stress abzufangen, kommt man nicht ran, ist man gestresst, weil man doch an die Tischplatte kommen möchte und eben diese Differenz, diese Lücke hat und nicht schließen kann. Nun gibt es ganz allgemeine generationsübergreifende Stressoren, wie zum Beispiel Gewalt, Terror oder Krieg, Naturkatastrophen, die eben alle Menschen stressen, deshalb generationsübergreifend. Und dann gibt es noch generationsspezifische Stressoren. Einmal ist es zum Beispiel im Erwachsenenalter, einmal das Berufsleben, das die meisten Leute stresst, und auch die Familie, der Lebenspartner, die Erwartung des Lebenspartners und andere Faktoren im nahen Umfeld, also im Umfeld Familie, Beruf, Partner und Wohnort. Und diese Stressoren stoßen halt je nach Person auf verschieden stark ausgebildete Ressourcen, auch auf das Entwicklungsstadium, auf dem Level sich die Person eben befindet, auf unterschiedliche gute und erfolgreiche Kompetenzen. Das kann man sich gut vorstellen. Also ein dreijähriges Kind zum Beispiel oder ein vierjähriges Kind hat noch weniger Ressourcen aufgebaut und kann einfach noch weniger Coping-Mechanismen und Strategien, also Stressbewältigungsstrategien anwenden, um mit Stress umzugehen, während ein 45-jähriger Mann wahrscheinlich oder eine Frau sich schon ein paar Stressbewältigungsstrategien ja, bisher herausbilden und selbst konstruieren konnte, die er oder sie dann erfolgreich anwenden können. Also das ist mit Entwicklungsstadium gemeint, dass sich also auch je nach Alter immer die Kompetenz an Ressourcen entwickeln und verschieben kann. Generell scheint also die Gesundheit, einmal das Gesundheitsverhalten, einmal zum Beispiel gesunde Ernährung und auch Bewegung, die Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat, also ob zum Beispiel bestimmte Coping-Strategien funktioniert hatten, andere wiederum nicht. Welche Coping-Strategien haben besonders gut funktioniert und so weiter. Und eben die genetische Disposition, Stichwort Vulnerabilität, die Ausprägung von Stress beziehungsweise die sehr individuelle Tendenz zu Stress beeinflussen. Ganz wichtig ist hier auch zu nennen, dass Coping-Strategien erlernbar sind. Bedeutet also, selbst wenn man jetzt die Erfahrung gemacht hat, diese und jede Coping-Strategie hat funktioniert, kann man trotzdem sein Repertoire immer noch erweitern. Also als weiterer Faktor kann sozusagen hier als Lernelement die Coping-Strategie hinzugefügt und eingebunden werden, da man diese eben lernen kann und somit auch flexibel bleibt, immer wieder neue Strategien dazu zu lernen und auch zu testen, was für einen einfach am besten funktioniert. Betrachten wir Stress jetzt einmal auf Unternehmensebene, will ich jetzt als erstes mal ein paar positive Faktoren nennen, die also der Minimierung von Stress und der Steigerung von Arbeitszufriedenheit zuträglich sind. Das ist einmal die Anerkennung und die Wertschätzung bzw. Lob seitens des Vorgesetzten gegenüber seines Mitarbeiters bei zufriedenstellender Arbeit. Viel Freiheit und Verhandlungsspielraum für den jeweiligen Mitarbeiter mit einer vielseitigen Tätigkeit. Ein Informationsfluss und Teilhabe an Entscheidungen ist auch ein großer Faktor in Bezug auf einmal Commitment und auch Mitarbeiterzufriedenheit. Genauso wie Teamarbeit, dass nicht jeder für sich arbeitet, sondern eben auch Inhalte geteilt werden. Stichwort hier einmal Sharing, einmal Cloud-Sharing und so weiter. Auch im ja, Business-Bereich, dass eben da Informationen geteilt werden. Informationsfluss besteht eben auch durch Teamarbeit. Also jetzt kann man das mal zusammenfassen, einmal als viel Freiheit, als Eigenverantwortung und als einen Umgang, der sehr an einen autoritativen Stil, Erziehungsstil erinnert, weil eben Diskussion schon auch erwünscht ist und Mitdenken, aber eben auch klare Regeln gesteckt werden. Weitere Faktoren, die jetzt aber negativ sich auf Stress auswirken, ist einmal die Isolation, beispielsweise wie Einzelbüros, ohne Kontakt zu anderen Menschen. Das ist zum Beispiel auch bei Außendienstmitarbeitern zu beobachten, die dort auch oftmals vernachlässigt werden, wenn man sie ihm erstmal nicht so auf dem Schirm hat, wenn man an Einzelbüros denkt, ohne Kontakt zu anderen, aber sie hier sind Außenmitarbeiter, auch sehr gefährdet. Außerdem sind hier wichtig zu nennen weitere Arbeitsplatzstressoren, einmal eben das Umfeld, die Kollegen zum Beispiel, haben wir Konflikte im Team oder ja, gibt es irgendwelche Streitereien, dann sollte man die bestmöglichst aus dem Weg räumen und eben physische Stressoren, einmal zum Beispiel einmal die Haltung, aber auch äußere Faktoren wie zum Beispiel Lärm oder Hitze. Ja, das sind alles Stressoren, die sich negativ auf das Stresserleben eines Mitarbeiters auswirken können. Jetzt kommen wir einmal zu den Stressfolgen, die auftreten können. Das sind einmal somatische Symptome, zum Beispiel Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Rückenschmerzen. Jetzt kommen wir zu den psychischen Symptomen, zu einmal Müdigkeit, wir haben Schlafstörungen zum Beispiel. Und auch durch die Hormone geänderte Gemütszustände. Man ist schneller reizbar, man ist lichtempfindlicher und viele nehmen Geräusche auch viel klarer, viel lauter und intensiver wahr. Also hier eine geänderte Sinneswahrnehmung. Das findet man zum Beispiel auch oft bei Personen, die wenig schlafen bzw. in Folge wenig geschlafen haben und normalerweise mehr Schlaf bräuchten. Also wenn Leute jetzt übermäßig lange wach waren zum Beispiel. Jetzt kommen wir noch weiter zu den Stressfolgen. Einmal in Bezug auf Anstieg und Absenken, also Anstieg von Puls, Blutdruck, Muskelspannung, Atemfrequenz und die Blutgerinnung. Dann kommen wir jetzt zur Absenkung. Was senkt sich alles ab, während wir Stress empfinden? Einmal die Verdauung, die wird runtergefahren, genauso die Immunabwehr und die Libido, weil auch die Energie verbraucht. Die Gedanken kreisen alle um Angst, Ärger und Enttäuschung. Und viele Menschen entwickeln bei Stress auch negative Glaubenssätze, so nach dem Motto, Gott, das schaffe ich doch alles gar nicht, das ist alles viel zu viel, fühlen sich angespannt und dadurch spannt sich natürlich auch die Muskulatur an. Wie man hier sehen kann, ist ja ein Teufelskreis sozusagen vorliegend. Dadurch, dass man eben diese negativen Glaubenssätze besitzt, spannt man sich physisch an, man zieht die Muskeln in Spannung, man spannt sie sozusagen an, dadurch kann sich dann ein Verkrampfen manifestieren. Und das senkt wieder das Wohlbefinden ab, weil man dann wieder physische Symptome aufweist und so weiter. Genau, generell eine sehr, sehr gereizte, spannungsvolle Atmosphäre und körperliche Haltung. Jetzt kommen wir noch weiter zu dem Verhalten. Einmal, dass man eben verspannt, was ja auch zum Verhalten dazu zählt, und eben dann in eine progressive, eben sehr schonende Haltung auch teilweise reinrutscht, indem man sich versucht zu entspannen oder eben zu verkrampfen, beziehungsweise, also manche Menschen versuchen dann entweder sich zu entspannen als Stressabbau, das wäre jetzt das Verhalten, oder eben andere Menschen, die dann nicht erkennen, dass sie jetzt Stress haben, verkrampfen dann weiter. Bei Stress kommt es weiter zu einer schnelleren Reizbarkeit, wie eben schon genannt, und eine mangelnde Planungsfähigkeit und Übersicht über Termine und Ablauf. Wahrscheinlich kennt es jeder von sich selbst, wenn man viel um die Ohren hat, viel Stress hat, dann kann man gar nicht mehr so seine Termine klar vor Augen haben, wie das bei weniger Stress der Fall ist. Da muss man dann irgendeinen Kalender oder ein Smartphone zur Hilfe nehmen und da seine Termine einzuspeichern und so weiter. Und auch sehr beliebt, es kommt zu übermäßigem Konsum von weniger positiven Lebensmitteln oder Suchtmitteln wie zum Beispiel Alkohol, Nikotin, also Zigaretten oder auch normales Essen. Viele Leute essen einfach viel mehr unter Stress, meist auch Ungesundes, also viele zuckerhaltige oder fetthaltige Lebensmittel, was natürlich auch mit unserer evolutionären Konditionierung auf Süßes und Fettiges zusammenhängt, dass eben hastig gegessen wird, dass viel gegessen wird und so ein ungezügelter Appetit besteht. So, das war es von mir für heute zu dem Thema Stress. Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, hierüber auch mal zu sprechen. Denn mittlerweile ist zwar das Phänomen Stress sozial akzeptiert, aber die Folgesymptome sind den meisten vielleicht auch nicht so präsent vor Augen, dass zum Beispiel Müdigkeit und all dieses übermäßige Essen und so weiter eben auch durch Stress ausgelöst werden kann. Wie viele Diätpillen gibt es? Wie viele Diäten gibt es, die darauf abziehen sollen, besonders jetzt vor dem anstehenden Sommer in perfekte Körpermaße, in Shape zu kommen? Ja, vielleicht hilft auch einfach manchmal eine Stressreduzierung und kann die ganze Situation einfach auch so ein bisschen entspannen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde mich in den nächsten Tagen, wie gesagt, um Coping-Strategien kümmern und diese werden dann hier auf der Homepage hochgeladen und wie gesagt im Feed. Macht es gut, bis dahin einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und versucht, meine Tipps irgendwie umzusetzen. Nehmt das raus, was euch am meisten bringt, was euch irgendwie zugutekommt, was sich gut anfühlt, womit ihr gut umgehen könnt. Genau, und dann fände ich es schon gut, dann ist meine Zeit hier sinnvoll investiert. Macht es gut, bis dann.